Vielen Dank, vielen Dank. Hallo. Hi, schön euch zu sehen. Ich hoffe, es geht euch gut. Einige von euch sehe ich zum ersten Mal, andere habe ich jetzt am Wochenende öfter gesehen. Es ist ganz toll, hier zu sein. Es ist uns eine ganz große Freude und Ehre, hier in dieser Gemeinde sein zu dürfen und zu dienen. Und ich möchte euch echt nochmal danken und Walter dir auch besonders, dass ihr uns die Freiheit gegeben habt und das Vertrauen gegeben habt, dass wir wirklich hier sein dürfen und dienen können und auch dem folgen dürfen, was wir denken, was Gott tut unter uns. Und ich bin begeistert von all dem, was er getan hat. Wir haben so viele wunderbare Berichte gehört, auch gestern im Laufe des Tages, was Gott unter uns getan hat. Dinge, die nur er tun kann. Und das liebe ich so, ey, das liebe ich so. Ne? Zu sagen, komm, Heiliger Geist, und wir warten und wir haben keine Ahnung, was er tut, aber er tut wunderbare Dinge unter uns. Und das sind diese Dinge, die in der Bibel beschrieben werden von ihm. Und das bringt so viel Leben und das bringt so viel Verwandlung. Und das ist einfach eine richtig tolle Sache. Ich weiß noch, als ich Christ geworden bin, und ich kannte so viel Christliches vorher, aber als ich mich bekehrt habe, habe ich angefangen, die Bibel zu lesen und ich habe angefangen, Gott zu suchen und ich dachte, ah, das ist ja gar keine tote Religion, das Christentum, sondern das ist ja erlebbar, das ist eine kraftvolle Sache, die ein Leben verändert. Ne? Und ich liebe diese Momente, wo wir erleben und wo wir mit der Bibel in der Hand da stehen und schauen, Gott, was tust du unter uns? Und das ist so herrlich, das zu sehen, wie das Wort lebendig wird unter uns. Was haben wir jetzt vor? Ich werde ein bisschen predigen, ich werde ein bisschen was erzählen. Können wir die Flipchart so ein bisschen vielleicht zu mir ziehen? Und zwar werde ich ein bisschen über das Thema reden, wie wir als Christen reifen können. Ich glaube, das ist ja was uns allen wichtig ist. Alle, die im Glauben stehen, die wollen zu einem reifen Glauben kommen, oder? Ich glaube, ne? So. Wir wollen zu einem reifen Glauben kommen, in unserem Christsein wachsen. Und ich habe festgestellt, dass es im geistlichen Wachstum, in der geistlichen Reifung relativ ähnlich ist, wie in dem persönlichen Wachstum, in dem natürlichen Wachstum. Eine Person, die reif ist, ist eine Person, die herausgefunden hat, wer sie ist. Und das ist ja oft so. Bei erwachsenen Leuten merkt man ja, dass manchmal, wenn die noch nicht so richtig herausgefunden haben, wer sie sind, dann merkt man so eine Differenz zwischen ihrem biologischen Alter und ihrer inneren Reife. Und dann sagt man manchmal, der hat noch nicht ganz rausgefunden, wer er ist. Ne? Und bei Teenies merkt man das ja ganz besonders, ne? Dass sie irgendwie in so einem Zwiespalt sind, weil sie noch nicht rausgefunden haben, wer sie sind. Und ich glaube, in der Reifung eines Menschen ist es wichtig, dass man sich irgendwann mit dem Thema der eigenen Identität beschäftigt. Dass man also irgendwann sich die Frage stellt, wer bin ich denn eigentlich? Was macht mich aus? Was sind meine Stärken und Schwächen? Wo will ich hin? Wie ticke ich eigentlich? Was hat mich geprägt? Wo will ich hin? Was sind meine Träume? Und so ist es auch im geistlichen Wachstum, im geistlichen Reifen. Es ist wichtig, dass wir erkennen und dass wir lernen, wer wir sind in Christus. Denn wir sind jetzt als Christen, in dem Moment, wo wir gerettet werden, in dem Moment, wo wir unseren Glauben in Jesus hineinlegen, werden wir zu einer neuen Schöpfung. Wir werden verwandelt zu einer neuen Person, zu einer neuen Art von Mensch. Und die Bibel macht da ganz abgefahrene, ganz verrückte Aussagen, trifft sie über uns. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind versetzt an himmlische Orte. Wir sind Mitbewohner Gottes. Wir sind königliche Priester. Und es ist wichtig, dass wenn wir in unserem Glauben reifen wollen, wenn wir in unserem Christsein reifen wollen, ja, dass wir erkennen, was das alles bedeutet. Denn wir als Christen sind ein bisschen so wie Tarzan im Urwald. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte mit Tarzan so gut kennst und so weiter. Aber bei Tarzan ist es ja so, dass der im Urwald irgendwie ausgesetzt wurde. Da gab es einen Unfall oder irgendwie sowas und er ist im Urwald aufgewachsen. Und er ist dort als Kind aufgewachsen, in einer fremden Umgebung. Und er wurde, glaube ich, von Affen großgezogen. Und, oder von? Von Wölfen. Tarzan, ja? Wie auch immer, ist auch egal. Wölfe, Affen, Rehe, ist völlig egal. Ach, das war Mowgli von, okay, ich, Ich kenne mich auch nicht so gut aus mit Disney. Das kommt alles noch bei unseren Kindern. Jetzt ist gerade Peppa Wutz dran. Aber bei Tarzan ist es, glaube ich, so, die Geschichte geht so, er selber wächst in einer fremden Umgebung auf und er wird von Affen großgezogen und ich glaube, die machen das auch ganz gut und liebevoll. Und er fängt aber an, seine Identität in seinem Gegenüber zu sehen. Ne? Und er fängt an zu denken, ja, ich bin halt auch ein Affe, und er lernt als Mensch zu klettern, wie die das tun, und zu essen, wie die es tun, und zu leben, wie die es tun, und zu kommunizieren, wie die es tun. Das Ding ist nur, obwohl er im Vergleich zu allen anderen Menschen ein wirklich hervorragender Affe ist, ist er immer noch im Vergleich zu allen anderen Affen immer noch ein sehr schlechter Affe. Warum? Weil er halt keiner ist. Er ist ein Mensch. Er hat eine andere Identität. Und es brauchte bei Tarzan, dass ein anderer Mensch in diesen Urwald hineinkommt, der ihm ein Spiegel ist, dass er erkennt, wer er wirklich ist. Und das ist bei uns so, in dem Moment, wo wir Christus begegnen, ist er ein Spiegel für uns, dass wir erkennen, wer wir sind in ihm. Denn wir sind, das ist die geistliche Realität, wir sind Kinder des Lichts, die aufwachsen in einer Welt der Finsternis, die betrogen wurde und die geprägt ist von dem Vater der Lügen, der die Menschen gebrochen hat in ihrer Identität. Und wir sind aber jetzt eine neue Identität in einem fremden Umfeld. Und es braucht diese Begegnung mit der Wahrheit. Es braucht diesen Spiegel mit Jesus, mit dem Christus, dass wir erkennen, wer wir wirklich sind in dieser fremden Umgebung. Und deshalb habe ich mal für uns so ein kleines Buffet gemacht, okay? Ich kann uns jetzt nicht so tief in dieses Thema hineinführen, das ist nämlich ein Riesenthema, das Thema unserer Identität in Christus. Aber ich möchte uns mal so ein paar Gedanken mit auf den Weg geben, die uns vielleicht helfen und die uns ein Anstoß darin sind, dass wir erkennen, wer wir sind. Und ich freue mich tierisch darüber, dass es mittlerweile in der christlichen Szene super viele Bücher und Vorträge darüber gibt. Und meine Empfehlung ist, setzt euch damit ganz viel auseinander mit diesem Thema. Aber ich habe drei kurze Gedanken für uns. Drei kurze Gedanken, die uns vielleicht helfen, so ein bisschen eine Idee davon zu kriegen, wer wir nun sind in Jesus. Das erste ist, und das ist vielleicht keine Überraschung, wir sind Kinder Gottes. Wir sind jetzt Kinder Gottes, denn wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Denn wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das erste ist, wir sind seine Kinder. Das ist eine Eins übrigens. Ich glaube, das ist meine Theorie, dass Gott die Welt gemacht hat und Gott hat die Menschen gemacht und er war tierisch verliebt in die Menschen. Und er hat die Menschen gesehen und es hat ihn eine Frage beschäftigt. Wie kann ich mich den Menschen offenbaren? Wie können die Menschen erkennen, wie sehr ich sie liebe und in was für einer Bindung ich mit den Menschen leben möchte? Und ich glaube, was er gemacht hat, ist, dass er begonnen hat, bei den Menschen Beziehungen zu installieren, die als Zeichen, als eine Art prophetisches Zeichen dafür gelten, wie er in Beziehung mit uns leben will. Also zum Beispiel, er hat Menschen zusammengetan, die Freunde sind, die miteinander auf den Weg gehen und die Freude und Leid miteinander teilen. Und das Interessante ist, die Bibel sagt, ich nenne euch meine Freunde. Ja? Und dann ist das Bild von dem verliebten Ehepaar, Braut und Bräutigam. Ja? Und ich glaube, das alles hat er installiert, damit wir erkennen, ja, an dem Umgang, den wir miteinander haben, an den Beziehungen, die wir miteinander haben, als Zeichen dafür, wie er mit uns in Verbindung sein möchte. Und er hat halt auch diese Beziehung installiert, dass es Eltern und Kinder gibt. Ja, dass Menschen zusammenkommen und sich lieben und daraus Kinder entstehen. Und das Interessante ist, dass diese Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern wahrscheinlich die intensivste und engste Bindung ist, die ein Mensch nur haben kann mit einem anderen Mensch. Das ist eine so tiefe und enge Verbindung, das ist unglaublich und das ist unbeschreibbar eigentlich. Es ist eine ganz tiefe Herzensgemeinschaft, die diese Menschen miteinander haben, Eltern mit ihren Kindern. Und was macht es so besonders? Es ist die Beziehung, die uns am meisten prägt, weil sie so eng ist, im Guten und im Schlechten. Niemand kann so viel Gutes in unser Leben hineinlegen wie unsere Eltern. Und niemand kann uns so sehr verletzen wie unsere Eltern. Es ist eine untrennbare, intensive Beziehung, die uns so sehr prägt, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Und Gott sagt, ich nenne euch meine Kinder. Ihr seid meine Kinder. Was er damit sagt, ist, hey, wir kommen jetzt in so eine enge und tiefe Gemeinschaft hinein. In dem Moment, wo du Jesus annimmst in deinem Leben, kommst du in diese enge Verbindung mit mir hinein, in eine untrennbar enge Verbindung. Und das Interessante ist auch, diese Beziehung beruht nicht auf das, was wir tun, sondern auf das, was wir sind. Ich weiß nicht, ob ihr Prince Harry kennt. Prince Harry, ich bin Engländer, ich habe eine besondere Verbindung zum Könighaus. Und Prince Harry ist ja jetzt der Liebling aller und so, ne? Das war nicht immer so. Ja? Der Prince Harry war auch mal der Skandalprinz. Vor so 10, 15 Jahren oder so, glaube ich, war der ständig in der Presse mit irgendwelchen ganz schlimmen Geschichten. Ne? Immer so Paparazzi, der hatte da so eine besondere Gabe, die scheinbar an sich zu ziehen und sich öffentlich zu blamieren und da auf die Titelseiten zu kommen. Ne? Also der war immer wieder in, keine Ahnung, was habt ihr hier für Zeitschrift bei uns in Deutschland, ist so Bunte und Brigitte und so heißen die. Ne? Und der hat alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ja? Also das ist unglaublich, was der alles geschafft hat. Abends gefeiert und dann halt zu viel getrunken und auf der Straße sich den Abend nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und ne, alles wurde fotografiert und kam auf die Titelseite. Ne? Oder beim also alles Mögliche. Ich möchte es, ja, googelt selber. Und das Ding ist, stellt euch vor, dass nur ein Bediensteter des Königshauses, nehmen wir an, der Gärtner der Queen oder der Facebook-Beauftragte der Queen, der kommt mit nur einer solcher Stories auf die Titelseite einer Zeitung. Was würde mit dem passieren? Der würde sofort gefeuert werden, ne? Ist doch klar. Das ist ja nicht repräsentativ für das Königshaus. So, warum wurde Prinz Harry nie gefeuert? Weil es bei Prinz Harry nie darum ging, was er richtig oder was er falsch macht, sondern immer, wer er ist, nämlich mit wem er in Beziehung ist. Es war immer eine Frage der Beziehung. Er ist der Enkel der Queen und der Sohn von Prinz Charles. Es ging nie darum, was er richtig oder falsch macht. Es ist so oft so, dass wir unser Christsein anhand dessen definieren, was wir richtig oder falsch machen. Wie sehr wir glauben, wie asketisch wir leben, wie wenig wir sündigen oder dann im Vergleich zu anderen zumindest weniger sündigen, ne? Und wie viel wir Bibel lesen und so weiter. Und wir fangen an, unser Christsein anhand dessen zu messen, was wir richtig und was wir falsch machen, anstatt zu erkennen, wer wir jetzt sind und mit wem wir in Beziehung sind. Denn bei uns geht es nicht mehr darum, was wir richtig oder falsch machen. So. Wir sind Söhne und Töchter von Gott. Das ist eine total prägende Sache. Und ich kann in diesem Moment, kann ich nicht mehr oder weniger Kind meiner Eltern sein. Das ist eine unauflösbare Beziehung. Das ist das Erste, wir sind Kinder. Der zweite Snack, den ich euch an diesem Buffet geben will, ist, wir sind eine Einheit, eine untrennbare Einheit mit Gott. Jesus sagt sowas total Spannendes, Johannes 15, 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Was er hier sagt ist, pass mal auf, ihr Menschen, ne, ihr könnt in Gott sein also wenn Gott jetzt dieses Feuer ist, aber Gott ist auch in euch. Was er hier sagt ist, ey, ihr seid so eine ganz untrennbare Einheit mit Gott. Gott wohnt jetzt in euch und ihr wohnt in Gott. Und es ist überhaupt gar nicht so klar zu sagen, wo fange ich eigentlich an und wo, und oder wo fängt Gott an und wo hört er auf und wo fange ich an und so weiter. Wir sind völlig verwoben mit Gott, in Gott, er in uns und wir in ihm. Ich weiß gar nicht, ob man das so richtig begreifen kann, was das bedeutet. Wir sind in Gott. Das bedeutet, wir sind umgeben von Gott. ob du es fühlst oder nicht, aber die geistliche Realität der Kinder Gottes ist die, wir sind umgeben von Gott. Gott ist vor dir, Gott ist hinter dir, Gott ist über dir, Gott ist unter dir, Gott ist links, rechts. Gott, du bist umgeben von Gott. Das ist zum einen ein tröstender Gedanke. Das bedeutet, nichts ist verborgen, egal ob du gerade in den Sternstunden deines Lebens bist oder in den finsteren Tälern. Nichts ist verborgen. Alles ist umrungen von Gott. Alles ist eingebettet in seiner Gegenwart und in seiner Liebe. Das ist was Tröstendes. Zweites ist aber auch was Beängstigendes. Warum? Weil wir nichts verbergen können. Es gibt keinen Bereich unseres Lebens, den wir von ihm verbergen können, den wir von ihm trennen können. Es gibt keinen Bereich unseres Lebens, wo wir sagen können, hier nehme ich Distanz von Gott. Er kommt uns aufdringlich nahe, er umgibt uns. Wir sind in Gott und er ist in uns. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir sind Träger seiner Gegenwart. Egal, wo wir hingehen, wir bringen Gott mit. Weißt du, Gott wird für andere Menschen hier in Imst sichtbar durch dich, weil du ihn trägst, weil er in dir ist. Er nimmt Gestalt an in dem Leben der anderen durch dich. Leute erkennen Dinge von ihm, seine Liebe, seine Freundlichkeit, seine Wärme, seine Blicke. Das ist erlebbar durch dich, weil du bist Träger seiner Gegenwart. Egal wo du hingehst, du als Christ bringst Gott mit, ob du es magst oder nicht und ob du es willst oder nicht. Wenn du in den Fußballverein gehst, wenn du in der Bahn, habt ihr eine Bahn, keine Ahnung, in der shoppen gehst, was, Skifahren, im Lift, ihr bringt Gott mit. Ich weiß nicht, hast du das schon manchmal gehört, dass vielleicht irgendwo was Schlimmes auf der Welt passiert ist und Leute fragen dich, wo war Gott? Vielleicht müsste man die Frage anders stellen, wo waren seine Träger in dieser Welt? Wo waren seine auserwählten Werkzeuge, bei denen er sich entschieden hat, dass er durch diese Leute in diese Welt hineingeht? Es ist eine untrennbare, eine mystische Einheit, eine Verbindung. Und wir wissen gar nicht, wo fängt er an und wo hören wir auf. Er in uns und wir in ihm. Und das Dritte ist, und das ist ein Bild, was ich auch schon gebraucht habe am Wochenende, kann man erkennen, was das ist? Ein Schlüssel. Irgendein Schlüssel? Ein VW. Das ist aber nur, weil das das einzige Logo ist, was ich kann. Nee, Opel hätte ich, vielleicht hätte ich auch mehr gekonnt. Wir sind seine Kinder, eine untrennbare Einheit. Du wirst nicht definiert anhand dessen, was du richtig oder falsch machst. Dein Christsein wird nicht stärker oder besser anhand dessen, was du richtig oder falsch machst, sondern mit wem du in Verbindung bist. Wir sind Träger seiner Gegenwart und wir sind in ihm und er ist in uns. Und das Dritte ist, wir haben Autorität. Er hat uns zu Menschen gemacht, die Autorität haben. Meine Eltern haben mal etwas ganz Waghalsiges gemacht. Etwas vielleicht leichtsinnig, ich weiß es nicht. Sie haben etwas gemacht, nämlich sie haben mir ihren Autoschlüssel gegeben. So. Und das haben sie ganz sicher nicht gemacht, weil ich ein ach so reifer Mensch war oder ein ach so guter Sohn war oder weil ich schon so gut Auto fahren konnte. Das haben sie nur gemacht, weil ich ihr Sohn bin und sie haben gesagt, was meines ist auch dein. Was sie gemacht haben, ist, sie haben mir ihren Autoschlüssel gegeben. Sie haben mir nicht ihr Auto geschenkt, aber sie haben mir Autorität über ihr Auto gegeben für gewisse Zeiten in gewissen Situationen. Und ich hatte Autorität über ihr Auto und konnte entscheiden, wie ich fahre und wen ich mitnehme wann ich halte, welche Musik ich höre, wie laut ich sie höre und so weiter und so weiter. Sie haben mir Autorität über ihr Auto gegeben. Paulus sagt was total Spannendes zu den Galatern. Er sagt, ihr seid nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Kinder Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch Erben. Euch gehört alles, was er versprochen hat. Euch gehört alles, was er versprochen hat. Und davor spricht er davon, dass wir jetzt durch Jesus sozusagen volljährige Töchter und Söhne sind, die alle Rechte haben über sein Reich. Er hat uns das übergeben. Er hat es nicht uns geschenkt. Er ist immer noch der König. Es gehört alles ihm. Aber er hat uns Autorität darüber gegeben. Das bedeutet, er ist der Besitzer dieser Welt. die gehört rechtmäßig ihm. Er hat es gemacht und er ist der König und er ist der Herr. Er ist der Besitzer dieser Schöpfung und er überträgt seinen Kindern, dir und mir, Autorität über seine Schöpfung. John Wimber, einer meiner großen Helden, hatte einen ganz wichtigen Moment, als eine Prophetin ihn gefragt hat, wann wirst du deine Autorität anwenden? Und das ist die spannende Frage für uns auch als Töchter und Söhne Gottes. Wir sind Töchter und Söhne Gottes und Gott gibt uns Autorität über seine Schöpfung. Und die Frage ist, wann fangen wir an, sie anzuwenden? Versteht ihr? Ich glaube, dass kein Mensch so viel Einfluss auf die Schöpfung ausüben kann und auf die Welt ausüben kann, wie die Töchter und Söhne des Herrschers. Kein Donald Trump, kein Satanistenring, kein irgendwas kann so viel Einfluss ausüben auf diese Welt, als die Töchter und Söhne Gottes, die erkannt haben, wer sie sind und die Autorität ergriffen haben, die ihnen gegeben wurde. Die spannende Frage an uns ist, wann nehmen wir sie an? Wir sind Töchter und Söhne Gottes. Wir sind eine untrennbare Einheit mit Gott. Und wir haben Autorität bekommen über die Schöpfung, um sie zu verwalten, um über sie zu herrschen, Kranke zu heilen, Dämonen aus ihnen zu treiben, Tote aufzuerwecken. Wann fangen wir damit an? Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns erlöst hast. Danke, dass du uns errettet hast aus der Finsternis, so wie wir das im Kolosser lesen, dass du uns herausgerissen hast aus der Finsternis und hineingesetzt hast in das Reich deines lieben Sohnes. Und es ist ein so großes Geheimnis, Herr, zu wem du uns machst jetzt als deine Kinder. Herr, und ich bete, dass wir das immer weiter erkennen, wer wir sind in dir. Und du, Heiliger Geist, bist der Geist der Wahrheit, der in alle Wahrheit leitet. Und ich glaube, Rick Warren sagt das, dieser bekannte Pastor, sagte, jede Bewegung Gottes, jede Ausgießung des Heiligen Geistes, jede Erweckung fängt damit an, dass eine Person sich geliebt fühlt von Gott. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst in deiner Kraft und dass du jetzt die Liebe Gottes ausgießt in unsere Herzen. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen, in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der euch gegeben ist. Herr, führ uns immer weiter in diese Wahrheit, du Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit leitet. Jesus, und wir lieben dich. Amen. Amen. Wenn du merkst, dass das Thema Identität bei dir ein Thema ist, wenn du merkst, dass ich gerade Lügen konfrontiert habe, die du glaubst, dann würden wir nachher sehr gerne für dich beten und das brechen und schauen, dass der Heilige Geist dich in diesen Lebensbereichen in die Wahrheit leitet. Was wir jetzt machen werden, ist, dass wir gleich das Team nach vorne bitten und auch eine gute Freundin von mir, die Clara, die auch sozusagen Teil unseres Teams ist, okay, wir nehmen